Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Müssen wir uns in Sachen Nachhaltigkeit ehrlicher machen? Das wollen wir heute mal klären. Hat die Nachhaltigkeit nun einen Preis oder hat sie nicht? Gibt es sie quasi frei Haus, so im Spielemodus? Das können wir uns als Bürger fragen, erst recht aber als Anleger. Es geht um absolute und relative, direkte und indirekte Kosten, aber auch um das Management von Risiken, Korrelationen und natürlich immaterielle Werte wie das Gewissen, das mehr oder weniger belastet werden kann. Einer, der dazu immer klare Ansichten äußert und für seine friesisch herbe, aber unterhaltsame Art bekannt ist, steht uns heute als gedanklicher Sparringspartner zur Verfügung. Tjaak Goldenstein, Gründer und Geschäftsführer der Öko-Renta. Ja, moin nach Aurich. Tag, Tjaak.
Moin, Björn.
Du beschäftigst dich schon sehr viel länger als die meisten anderen mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Wir beide gehen schon, ich sag mal, fast 20 Jahre gemeinschaftlich auch Wege, wenn ich an den Sustainability-Kongress denke, den wir gegründet haben. Aber du bist noch länger dabei. Und du bist derjenige, der auch aus den Anfängen der nachhaltigen Geldanlagen bisweilen humorvoll erzählen kann. Deshalb würde ich dich fragen, du feierst mit der Öko-Renta dieses bzw. nächstes Jahr Geburtstag, hast ein Jubiläum. Wie war das am Anfang, als ihr das erste Mal so darüber gesprochen habt, nachhaltige Geldanlagen den Leuten vermitteln zu wollen?
Spannend, weil so relativ keiner genau wusste, was das eigentlich ist. Jeder, mit dem man sprach, hatte eine völlig andere Vorstellung, was da drunter zu verstehen ist. Und es war hochinteressant, ja.
Du hast mal gesagt, die Ersten haben sogar nach einer Spendenquittung gefragt.
Ja, wir haben Spendenquittungen gab es. Wir hatten auch Umschläge mit Geld, die man uns schickte, weil man die steuerlichen Verluste ausgleichen wollte und nicht wollte, dass Häuser wie wir, die ja so gut sind, auf sowas auch noch sitzen bleiben. Wir haben auch ganz liebe Anrufe immer von Anlegern gehabt, die uns mitgeteilt haben, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ihr Geld weg ist und dass wir uns da gar keine Sorgen machen sollen, weil sie wollen ja was Gutes tun. Also wenn man das so vergleicht mit, das ist ja jetzt so 25 Jahre her, da waren wir schon, ich sage immer so schön, im Naturschutzgebiet unterwegs ein Stück.
Die Exoten, und es stand ja auch irgendwie immer im Raum so unausgesprochen, das macht man für das gute Gewissen, aber Geld verdienen kann man damit eigentlich nicht. Es gibt einen Interessenskonflikt, das kostet mich Rendite. Das ist ja nicht nur sprichwörtlich so, dass das so gewesen ist, sondern das waren ja die Sorgen lange Jahre. Wie seid ihr am Anfang damit umgegangen?
Ja, indem wir das einfach so gesagt haben. Wenn ihr das machen wollt, kostet euch das Rendite, Punkt. Wir waren am Anfang nicht gezwungen, den Leuten zu erklären, dass sie eine Überrendite damit erzielen, wenn sie ihr Geld so investieren, dass sie damit Gutes tun wollen. Sondern wir haben am Anfang schlicht und ergreifend ehrlich gesagt, es wird dir Rendite kosten und dafür erzielst du aber andere Vorteile, nämlich dein Geld arbeitet da, wo du es gerne hättest. Und ich glaube, das war eine sehr ehrliche Antwort.
Das müssen wir noch im Hinterkopf behalten, weil dann würde ja jeder Verkaufstrainer sagen, das geht eigentlich gar nicht, außer denen, die sagen, was man nicht haben kann, das erzeugt Nachfrage, weil die anderen das dann wollen, wenn sie das nicht haben können. Aber das kriegen wir dann gleich noch. Auf jeden Fall war das ja exotisch, wenn man nachhaltige Geldanlagen empfohlen hat. Deshalb, wenn wir jetzt mal das damals mit dem heute vergleichen, heute im Mainstream das Thema zuletzt angekommen. Damals war man der Einzige, der diese Story erzählt hat. Was war besser, der Pionier zu sein, der eine exklusive Story hat oder den Rückenwind zu haben, den wir zwischenzeitlich gesehen haben, dass die Nachhaltigkeit dann plötzlich in dem Bewusstsein von immer mehr Menschen ist?
Also ganz ehrlich gesagt beides. Am Anfang war es natürlich total cool, Pionier zu sein, weil man was Besonderes war. Dumm wäre es aber, wenn es so geblieben wäre. Also von daher finde ich schon okay, wie es sich entwickelt hat. Die Entwicklung, wir haben damals immer gesagt, im Moment ist das Thema nachhaltige Kapitalanlagen vor 25 Jahren ein exotisches Thema. Es wird schlicht und ergreifend die Welt nicht verhindern, dass es in die Mitte des Problems in der Gesellschaft kommt. So ist es auch passiert. Also eigentlich haben wir alles, was wir vor 25 Jahren erzählt haben, dass wir irgendwann langweilig werden, weil es jeder macht, ist eigentlich auch genauso eingetreten. Also wir haben da auch mit gerechnet. weil es war eigentlich klar, dass alle Themen, die wir vor 25 Jahren hatten, haben sich komischerweise nicht in Luft aufgelöst und haben sich irgendwann alle weiterentwickelt und sind genauso gekommen. Also eigentlich eine schöne Entwicklung, vom Anfang an dabei, aber auch immer ein bisschen mitgewachsen mit den Themen.
Ich glaube, wenn man für nachhaltige Kapitalanlagen eintritt, dann war so vor 2 Jahren vermutlich der größte Rückenwind und die beste Stimmung, das beste Umfeld, um Produkte zu vermitteln und nachhaltig zu beraten. Aber ich weiß nicht, ob man es nur so fühlt, aber in den letzten Monaten, ich würde vielleicht sogar sagen 1,5 Jahren, gibt es eine zumindest gefühlte Stimmungsveränderung, ich würde das mal Übersensibilisierung der Marktteilnehmer nennen in Sachen Nachhaltigkeit. Was ist da, wenn du dir deine Gespräche anschaust, die du mit anderen Anbietern hast, die du mit Investoren hast, was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich glaube, man muss als Ergebnis feststellen, irgendwie kann es keiner mehr hören, weil es einfach ein bisschen zu viel war. So wichtig diese Themen sind, es war schlicht und ergreifend teilweise kaum noch möglich, in einem Finanzheft oder in irgendeiner anderen Broschüre nochmal einen Artikel zu lesen, wo nichts über Nachhaltigkeit drin stand. Also es war so beliebig, dass jeder sich dazu auf Seiten ergoss und irgendwas dazu erzählte. Und ehrlicherweise wurde das auch nicht spannender, weil es wird sehr häufig das Gleiche nur immer länger erzählt. Aber es kommt keine Neuigkeit mehr rüber. Also es ist im Prinzip echt langweilig. Und wenn ich heute irgendwo das Wort Nachhaltigkeit lese, schalte ich um oder blätter weiter. Also weil mich das teilweise auch persönlich einfach langweilt, wenn ich dann über 27 Seiten die neuen Beurteilungen der Nachhaltigkeitskriterien aus der EU oder Brüssel oder wie ein Unternehmen damit umgeht, weil ich habe irgendwie dann das Gefühl, ich sehe jetzt hier gar nicht, was wollen die mit meinem Geld machen? Wo soll dieses Geld arbeiten? Also ich lese nur noch Kriterien und was alles nicht. Aber eigentlich glaube ich, dass die Menschen Geld anlegen möchten oder etwas investieren möchten und nicht nur seitenweise Kriterien zum Thema Nachhaltigkeit lesen wollen, die ja auch noch bei jedem irgendwie ähnlich klingen.
Das ist auf jeden Fall so, hat ein bisschen so auch den Klang der Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht wieder los oder der Büchse der Pandora. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben natürlich alle immer Standards gefordert. Ja, haben gesagt, damit das nicht Wieselwörter sind, müssen wir ja irgendwelche Vorgaben machen und die Branche, so eine Aussage, hat es verpasst, sich selbst Vorgaben zu machen. Also, dass eine Regulierung notwendig ist, ist schon klar. Aber trotzdem scheint da irgendwo gerade das Kind in den Brunnen gefallen zu sein. Prioritätsabfragen, wo Berater ihren Kunden sagen, jetzt unterschreiben Sie da gleich bloß nicht, dass Sie das nachhaltig haben wollen. Ich berücksichtige das zwar für Sie, aber wenn Sie mir jetzt sagen, dass Ihnen das wichtig ist, lösen wir hier einen Prozess aus, der für alle schwierig wird. Das kann ja alles so nicht gewollt gewesen sein. Und du hast auf dem letzten Sustainability-Kongress, erinnere ich mich, auch gesagt, das hat natürlich vieles auch mit falschem Erwartungsmanagement zu tun, das geweckt worden ist. Und du hast gesagt, die Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Das ist der Punkt, wo ich da ja die Frage heute stelle, ob wir uns da alle ehrlicher machen müssen. Denn es ist ja lange Zeit von vielen Marktteilnehmern genau so nicht dargestellt worden, sondern es ist gesagt worden, erstens, es bringt ihnen noch wahrscheinlich sogar eine Zusatzrendite, diese Form des Risikomanagements. Aber zumindest mal werden sie mit die gleichen Ergebnisse erzielen können wie jemand, der nicht nachhaltig investiert. Und das sah so frei Haus aus. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Warum funktioniert das nicht, Jörg?
Ich drehe das mal um. Jetzt erzähle ich dir, dass wenn du in einen Fonds investierst, der nur in Waffen, wo nur Waffenproduzenten drin sind, und dass dieser Fonds immer genauso gut funktionieren wird wie jeder andere, dann ist das ein Problem. Jetzt hast du mal ganz viele Jahre nirgendwo einen Krieg und dann gehen diese Aktien nach unten und das System geht nicht auf. Und genauso sehe ich es umgekehrt. Also es ist einfach falsch zu behaupten, dass etwas keinen Preis hat, weil wenn du eine gewisse Assetklasse in einem Universum nicht aufnehmen kannst, kann sie in einer gewissen Marktsituation dir einfach was kosten. Und das muss man so ehrlich auch eingestehen. Wenn du Dinge tust, die auf Dinge verzichten, kann das mal ein Vorteil sein, Und es kann mal ein Nachteil sein, aber es hat immer irgendeinen Preis. Also es ist auch von daher aus meiner Sicht logisch und ehrlich, auch jedem zu sagen, dass wir auch im Thema der Nachhaltigkeit die ganz normalen Finanzthemen, die es gibt, nicht außer Kraft setzen können. Wenn ich in einem Universum auf Dinge verzichte, werden die immer etwas auslösen. Und das ist etwas, was ich auch schon immer so sehe. Aber was ich übrigens auch überhaupt nicht schlimm finde.
Du hast den Gedanken ja noch weitergesponnen. Du hast gesagt, er hat auch für bestimmte Gruppen, für bestimmte Zielgruppen einen höheren Preis als für andere, nämlich vor allen Dingen für die Vermögenden. Das war ein Punkt, wo dich wahrscheinlich auch mancher Veranstalter, wenn du da sowas sagst, die Leute auch ein bisschen ratlos angucken, weil viele von denen, die da sitzen, sind die Vermögenderen mit Geld. Und die hören in dem Augenblick, dass sie die Nachhaltigkeit stemmen und bezahlen müssen. Warum müssen sie das?
Naja, weil sie Geld haben. Um es ganz offen zu sagen, wir müssen in unserer Gesellschaft ein Stück da wieder hinkommen, dass nicht eine Vollkasko-Mentalität entsteht, dass wenn zum Beispiel Klimaschutz, wenn zum Beispiel Entwicklungen in nachhaltige Themen in Deutschland Geld kosten, dass der Staat dann um die Ecke kommt und für jeden, der hier lebt, ein System schafft, dass ihn das aber ja bloß nichts kosten darf, weil das muss ja alles der Staat übernehmen. Wenn deine Heizung nicht mehr gut genug ist, kommt der Staat und gibt dir Geld für eine neue Heizung, er gibt dir Geld für ein neues Auto, wenn du damit ökologischer fährst. Also, und ich frage mich da ganz ehrlich, mindestens ein gewisser Teil in unserer Gesellschaft sollte da kein Geld bekommen, weil er durchaus in der Lage wäre, das alleine zu lösen. Und ich finde das auch irgendwie total daneben, dass wir damit versuchen, in der Bevölkerung etwas herzustellen, dass das alles keinen Preis hat. Weil warum soll dann jemand Energie sparen, wenn es teurer wird, der Staat die Differenz bezahlt? Also um es offen zu sagen, ich glaube, dass es viel ehrlicher wäre, zu sagen, jeder Mensch muss mit den Risiken, die das Leben bringt, klarkommen. Und die genügend Geld haben, müssen die alleine schultern und müssen dann noch so viel Transferleistung auf den Weg bringen, dass die das nicht können, auch mitgenommen werden. Aber nimm's mir nicht übel, aber ich frage mich manchmal, wie soll ein System, wie wir es auch ja gerade bei uns erleben, denn auf Dauer so funktionieren? Dass wir immer wieder neue Dinge erfinden, wie alles geregelt wird und ja, keiner merkt, dass das Geld kostet, weil der Staat es ja übernimmt. Und ich halte das für den völlig falschen Weg, diese Dinge zu erzielen, weil ich glaube, dass wir hier ehrlicher sein müssten, dass auch das für Menschen selber Geld kostet.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass der Staat ja auch meistens überschätzt wird in seinen Möglichkeiten, was er tun kann und dass er vielleicht auch besser daran tun würde, mehr an Eigeninitiative zu appellieren. Wenn ich mir die jüngsten Entwicklungen mit den Sondervermögen angucke, die nicht mehr zur Verfügung stehen, wird die Klimawende an der Stelle ja wohl auch klemmen, könnte man jetzt sagen, oder zumindest nicht so reibungslos finanziert werden, wie das zwischenzeitlich sich mal abgezeichnet hatte. Heißt das, dass der Preis jetzt noch viel, viel höher wird, den wir zahlen für die Transformation?
Das kann ich im Moment nicht einschätzen, weil ich bin mir noch nicht so sicher, was aus diesen aus der aktuellen Situation heraus entsteht. Aber eines ist, glaube ich, schon zu erkennen. Der Staat wird dauerhaft nicht in der Lage sein, es immer in einer Vollkasko-Mentalität weiter zu bezahlen, weil das gilt übrigens nicht nur in Deutschland, das ist auch ein internationales Thema, weil wir können Deutschland da ja nicht isoliert sehen. Guck dir die Welt an, die meisten Staaten sind brutal verschuldet, mittlerweile müssen sie wieder Zinsen zahlen, das finden einige gar nicht lustig, weil sie das gar nicht mehr kannten und jetzt können sie gar nicht mehr so fürchterlich viel über neue Kredite noch immer wieder lösen. Das heißt, wir werden das System, der alles mit Krediten zu finanzieren, wird irgendwo endlich sein. Und das bedeutet, wir werden natürlich erleben, dass Menschen daran stärker sich selbst finanziell beteiligen müssen. Ja, das sehe ich so.
Ich hatte die Tage ein Gespräch hier in den Fondsgedanken mit dem Kollegen Mozart von Resume und es ging um die Frage, ob die nachhaltige Bewegung an diesen Dingen, über die wir eben gesprochen haben, Ernüchterung, Schaden genommen hat und ob dieser Schaden reparabel ist. Das heißt, wir kommen zu diesem spannenden Moment, wo man fragt, was tun, sprach Zeus. Wie kriegt man die Kuh da vom Eis? Was müssen wir tun als Branche? Was muss nach deinem Dafürhalten auch der Gesetzgeber tun, damit das Momentum, was wir ja gehabt haben und zuletzt wieder verloren haben, damit wir da vielleicht wieder ein bisschen Dynamik reinbekommen?
Also zum einen glaube ich, dass wir sehr viel klarer machen müssen, dass wenn Menschen Geld investieren in diese Märkte, dass sie in etwas investieren, was hochspannend ist. Und dass wir uns auf die Investition mehr beschränken und nicht auf die zweite Seite der Beipackzelle, sondern dass wir erstmal sehr viel deutlicher machen müssen, wo landet dein Geld eigentlich? Was machen wir mit diesem Geld? Und wieso kannst du damit Rendite erzielen? Und wo sind deine Chancen? Und wann kann es mal Situationen geben, dass deine Chancen vielleicht etwas niedriger sind, wie wenn du in ein, ich sag mal, ein indexorientiertes Projekt gehen würdest, ohne nachhaltige Kriterien? Ich glaube, wir müssen auch wieder lernen, viel mehr darüber zu reden, ob das jetzt im Investmentbereich die entsprechenden Titel sind, in die wir investieren, welche Chancen stecken eigentlich in diesen Märkten und bei uns im Bereich der erneuerbaren Energien, weswegen soll ich in einen Solarpark, weswegen soll ich in einen Windpark investieren. Und da muss man wieder, glaube ich, ein bisschen mehr dahin kommen, den Leuten klarzumachen, du wirst dich an einem Unternehmen beteiligen und du beteiligst dich an deren Erträge und damit verdienst du Geld. Und dann haben wir noch Kriterien, die wir auswählen, damit ein Unternehmen überhaupt investierbar ist. Aber ich glaube, die Reihenfolge hat sich bei uns ein bisschen verkappt. Wir reden 3/4 Stunde erstmal über die Kriterien. Und ich glaube, dass damit wir selber uns die Chance nehmen, es spannend zu machen, was wir eigentlich tun. Nämlich, dass wir total spannende Investitionen zu bieten haben, die absolut für die nächsten Jahre aus meiner Sicht sind, die besten, die man machen kann. Also ich glaube, man kann nicht sinnhafter investieren wie in nachhaltige Unternehmen, weil das sind die, die in Zukunft das Geld verdienen werden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das auch wieder ein bisschen stärker in den Fokus nehmen.
Was heißt das im Jubiläumsjahr und danach für ein Unternehmen, das ja im nachhaltigen Bereich als puristischer Investor unterwegs ist? Ihr seid ja nicht ein Best-in-Class-Anlageuniversum-Filterer, so würde ich das mal nennen wollen, sondern ihr bietet AIFs an im Bereich neuer Energien und damit direkt für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft die entsprechenden Investments. Was ist das, wo du sagst, so wollen wir dann auch unser Geschäft in der Zukunft gestalten, dass es diesen Anforderungen, die du gerade angesprochen hast, genügt? Was sind da die großen Vorhaben, die ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren habt?
Also eigentlich sind wir in den letzten 5 bis 10 Jahren da schon voll mit angefangen, indem wir unsere Fonds, die wir auflegen, dass wir alles dafür tun, dass die Ergebnisse unserer Fonds besser sind, als was unsere Kunden erwarten. Also wir versuchen, Ergebnisse zu übertreffen. Das heißt, wir versuchen zu beweisen, dass das, was wir den Leuten versprechen, in Wirklichkeit, dass es mehr wird. Dass wir durch unsere Arbeit, durch die Investition in solche Projekte, die nicht alle gleich gut laufen, da ist halt unsere Kunst gefragt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Investitionen zu treffen. Und indem wir das tun und indem das auch bei den Fonds der letzten 10, 15 Jahre durchgehend besser läuft, als wir es in den Prospekten dargestellt haben, glauben wir, dass wir die Menschen genau da mitnehmen, indem wir sagen, guck mal, das funktioniert. Es funktioniert, wenn man es versteht, wie es geht. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das für die nächsten Jahre so weiterzumachen, dass die Anleger sehen, dass wenn sie in dieses Thema investieren, dass sie da positiv Erlebnisse erzielen, wie gut das funktioniert, dass das die beste Methode ist, das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Aufgabe des Gesamtmarktes. Wir müssen beweisen, dass das, was wir den Leuten versprechen, auch wirklich funktioniert. Weil darüber kriegt man auch die Zukunft.
Das führt mich dann zum Schluss zum Fazit zu unserer Ausgangsfrage zurück. Müssen wir uns in Sachen Nachhaltigkeit ehrlicher machen? Da haben wir gerade festgehalten, dass das so ist, aber wir ändern die Menschen nicht. Wir ändern auch die Medien nicht in ihrer Berichterstattung. Und deshalb stellt sich da natürlich zum Schluss die Frage, ob das ein guter Vorsatz ist, aber man auf verlorenem Posten ist, was diesen Wunsch der größeren Ehrlichkeit angeht. Oder was können wir, du, ich, was können wir dazu tun, um den anderen sie vielleicht zu sensibilisieren für das, was notwendig ist?
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter dieformplattform.de.
Ja, du hast natürlich recht, sehr wenig. Jeder in seinem Umfeld, jeder in seinem Rahmen. Also wir werden natürlich die Welt da nicht verändern, aber ich glaube, das sollte einen nie davon abhalten, das Richtige, was man meint, was richtig ist, zu tun. Mir ist das auch ehrlicherweise immer schon völlig egal gewesen, das mit den Welten verändern, das konnte ich sowieso noch nicht. Ich sitze hier in Ostfriesland, wir sind schon froh, wenn wir in unserem eigenen Umfeld erschaffen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Vermittlern, mit unseren Kunden etwas zu leben, was vielleicht ein bisschen ausstrahlt auf die anderen und wo die sagen, ja, da ist so ein kleiner Laden, die machen das so und das finden wir eigentlich ganz schön, wie die das seit 25 Jahren machen und die nehmen uns mit, transparent. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, dazu gehört ja auch die transparenten Informationen, dass man den Kunden einfach auch so die Informationen liefert, dass sie auch auf ein, zwei Seiten verstehen, was ist gerade mit meinem Geld passiert, warum ist da jetzt Geld mit verdient worden, wie ist das, hängt das zusammen. Ich glaube, wir sind da ja relativ einfach in unseren Strukturen und ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass alle ein bisschen auch wieder in die einfacheren Erklärungen zurückfallen, weil das macht viel mehr Spaß, wenn die Kunden uns sogar verstehen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig wäre, wenn wir die wieder mitnehmen auf unserem Weg. Und das funktioniert nur, wenn man da nicht Erwartungen beim Kunden hat, die er nicht erfüllen kann, weil er neben seiner Investorentätigkeit vielleicht auch noch einen Job hat und er dadurch gar nicht die Zeit hat, alles so genau mitzukriegen. Frag mal einen Kunden, erzähl mir mal den Unterschied zwischen Artikel 7, 8, 9 und jetzt halt mir und erklär mir mal, warum du 9 kaufen willst. Da wird der Kunde dich angucken und sagen, ich habe keine Ahnung, was 7, 8, 9 ist und kannst du mir das mal ganz einfach erklären? Und das ist etwas, was ich manchmal mir wünsche, einfacher. Etwas einfacher, nicht 100 Seiten und die Medien vielleicht ein bisschen mehr über die Ergebnisse der Fonds reden und nicht so viel nur über die Kriterien, weil ein guter Nachhaltigkeitsfonds sollte auch eine gute Performance haben, weil sonst ist es immer noch kein guter Fonds.
Das ist so. Also wir halten mal fest, zumindest wir beide sind der festen Überzeugung, dass man sich ehrlicher machen muss. Ich glaube, dass auch der Gesetzgeber, wenn ich so diesen Review sehe für das ganze Thema der Prioritätsabfragen, der da aus Brüssel signalisiert worden ist, auch da scheint man verstanden zu haben, dass das so wohl nicht zielführend ist. Und vielleicht ist diese Übertreibung ja noch ein Dämpfer zur rechten Zeit, der den einen oder anderen da umdenken lässt. Es wäre der Sache, die ja sehr wichtig ist, für uns alle zu wünschen. Ich danke dir für deine Ausführungen. Viel Spaß bei den Jubiläumsfeiern. Dem Thema Nachhaltigkeit bleibst du immer gewogen. Zum Schluss frage ich jeden meiner Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Du hast mir gesagt, dass du im Augenblick ein Buch liest. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich lese zurzeit von Robert Galbraith das Strömende Grab. Das ist die fünfte Folge einer Serie. Robert Galbraith ist den meisten bekannt als Autorin, nämlich da hat sie auch einen anderen Namen, ich glaube Casey Rowland, so in der Art. Die hat die Harry Potter Serie geschrieben und unter Robert Galbraith schreibt sie eine andere, aus meiner Sicht aber auch sehr schön schräge Geschichte, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich habe alle vier Bände vorher und auch jetzt gerade diesen, kann ich nur empfehlen, wenn man auf etwas schräge englische Kunst steht.
Ja. Danke ich dir für den Hinweis. Nehmen wir hier mit in unsere Sammlung. Da ist ja im Laufe unserer 250, 260 Folgen ein riesen Kompendium entstanden, eine Bibliothek. Und du hast ein weiteres Werk dazu beigetragen. Dafür danke dir, Tjark. Ja, meine Damen und Herren, so Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie es doch einfach mal. Sichern Sie sich die Fondsgedanken, damit Sie keine Folge verpassen. wo Sie die Möglichkeit haben, das in den sozialen Netzwerken zu bewerten, zu liken, zu kommentieren. Tun Sie es gerne und empfehlen Sie uns weiter an Kollegen und an Freunde. Ich darf mich hier aus dem ABC Tower in Köln wie immer verabschieden mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.